Radio 1. Die Profis.
Star Trek-Fans, die den ersten Teil der neuen Staffel von Strange New Worlds bereits gesehen haben, die wissen jetzt genau, was mit dem Mars passiert ist, warum er so aussieht, wie er jetzt aussieht. Wie anderen, ja, wir verlassen uns hier natürlich nicht bei den Profis auf Science Fiction, sondern nehmen das Fiction daraus und wollen wissen, was die Science, also die Wissenschaft, weiß über den Mars. Und vieles davon wissen wir dank Viking One. In der realen Welt ist es jetzt genau 50 Jahre her, dass die NASA diese Raumsonde Viking One auf dem Mars gelandet hat, am 20. Juli 1976. Ja, was daran so besonders war, das verrät uns Ulrich Köhler, er ist Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Attlershof. Herr Köhler, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Eine Raumsonde zum Mars schicken und das zu einer Zeit, als es weder Mobiltelefone gab noch Internet und auf Platz 1 der deutschen Jahrescharts thronte damals Peter Alexander mit Die kleine Kneipe. Wie haben die das damals geschafft?
Das war in der Tat eine unglaubliche Pionierleistung, die man der NASA, für die man sie einfach nur gratulieren kann. Tatsächlich haben sie natürlich in den Jahren davor schon unbemannte Raumsonden auf dem Mond gelandet, aber auf dem Mars wegen seiner Atmosphäre ist das nochmal eine andere Hausnummer. Und dass das denen zweimal gleich hintereinander gelungen ist mit Viking 1 und dann im September mit Viking 2, das war unglaublich und nicht umsonst gilt Viking als die Mutter aller Mars-Missionen.
Und da waren wahrscheinlich Computer an Bord, die die Rechenleistung hatten von, ich weiß nicht, Taschenrechnern, oder?
Ja, ja, also das war im Grunde genommen ganz rudimentär alles noch. Und die Bodenkontrolle musste den Kontakt halten eben und versuchen, so gut es geht, noch Einfluss zu nehmen, was natürlich bei der großen Entfernung zum Mars eigentlich gar nicht möglich ist, dass man in Echtzeit irgendetwas noch steuern kann. Und insofern war die Landung dann wirklich ein Bravourstück, zumal man sie ja noch um 2 Wochen verschoben hat. Ursprünglich wollten die am Nationalfeiertag, damals der 200. Geburtstag der amerikanischen Verfassung, am 4. Juli landen. Dann haben sie aber vom Viking Orbiter aus gesehen, dass die Landestelle viel zu viele Felsbrocken hat und haben eine neue Landestelle gesucht und das alles umprogrammiert und dann eben am 20. Juli haben sie das Bravourstück hinbekommen.
Faszinierend. Heute haben wir ganz neue Batterietechnologien, aber schon damals hat die NASA es hingekriegt, dass Viking 6 Jahre lang Daten vom Mars zur Erde gefunkt hat. Was waren das denn für Daten?
Ja, auf so einer Landesonde nimmt man halt alle möglichen Instrumente, die State of the Art in dieser Zeit waren, mit. Zunächst natürlich mal eine Kamera. Als Viking 1 aufgesetzt hatte, hat es nicht mal eine Minute gedauert und das erste Bild der Marsoberfläche war auf der Erde und hat natürlich also Jubelstürme verursacht, weil man zum ersten Mal gesehen hat, wie sieht es wirklich im Kleinen auf dem Mars aus und hat auch gesehen, dass 30 Meter weiter ein riesiger Felsbrocken war. Wenn Viking 1 dort gelandet wäre, dann wäre alles kaputt gewesen, dann wäre alles umsonst gewesen. Und dann eben Spektrometer und dann eben ein paar Instrumente, die ganz wichtig waren, um herauszufinden, ob es an der Landestelle möglicherweise Spuren von Organismen hat, also Leben auf dem Mars möglich ist, und hat praktisch mit diesen 3 Experimenten versucht herauszubekommen, ob in der Atmosphäre Spuren von Stoffwechsel nachzuspüren sind, was allerdings negatives Ergebnis gebracht hat.
Also hat man auf dem Mars dann tatsächlich nach Spuren von Leben gesucht, nach kleinen grünen Marsmännchen?
Ja, genau. Das war eigentlich das große Projekt des berühmten Carl Sagan. Der kleine blaue Fleck war sein berühmtestes Buch, ein Astronome von der Cornell University. Der hat diese Experimente befördert und hat gesagt, wir müssen gucken, ob auf dem Mars Leben möglich ist, weil wir haben in den Jahren zuvor gesehen, dass über den Mars viel Wasser geflossen ist und wo Wasser ist, ist Leben denkbar.
Gibt es denn heute Beweise dafür, dass auf dem Mars einst Leben existiert hat? Also 50 Jahre nach der Landung von Viking One, wissen wir das?
Nein, wir haben noch keinen Beweis, aber ich glaube, dass die Zeit reif ist, das herauszufinden, dass wir, sagen wir, bis Mitte des Jahrhunderts mit den Mars-Missionen, die jetzt gerade noch aktiv sind und die noch kommen werden, und möglicherweise mit Proben, die wir vom Mars zur Erde zurückbringen, das ist schon geplant, aber liegt zurzeit auf Eis, dass wir es bis in 10, 20 Jahren wissen, ob auf dem Mars jemals Leben existiert hat oder nicht.
Als Trekkie weiß ich, warum der Mars vertrocknet ist, aber das ist Science Fiction. Was sagen Sie denn als Planetengeologe? Welche sind die wahrscheinlichsten Szenarien?
Da haben wir Europäer einen großen Beitrag dazu geleistet, das herauszubekommen mit unserer Mission Mars Express, wo eine Kamera aus Berlin den Mars eben auch seit 20 Jahren erkundet. Da sind wir ganz gut drin. Und wir haben festgestellt einfach, dass der Mars einen dramatischen Klimawandel hatte vor etwa 3,7 Milliarden Jahren. Und wir führen das darauf zurück, dass der Mars bis dahin ein Magnetfeld hatte, das seine Atmosphäre schützte und damit ein Wasserkreislauf vor dieser Zeit, also in der Frühzeit des Mars, möglich war, mit Niederschlägen, mit Abflüssen, mit Seen, mit Verdunstung und Wiederniederschlägen. Und dass das aber dann durch diesen Klimawandel ins Stocken geraten und weggeblieben ist. Dass also der Mars auf einmal sehr viel von seinen Wassermolekülen wegen des fehlenden Magnetfelds ans Weltall verloren hat. Der Wasserstoff ist ganz leicht, wird aufgespalten im Wassermolekül, wird zerschossen und entweicht ins Weltall mit hoher Fluchtgeschwindigkeit. Und der Sauerstoff bleibt zurück und oxidiert die Felsen auf dem Mars. Deswegen ist der Mars so schön orange.
Und kennt man den Grund für den Klimawandel? Haben die Marsianer zu viel Auto gefahren und zu wenig Wärmepumpen benutzt?
Also es ist relativ einfach vermutlich, dass der Grund darin liegt, dass der Mars einfach deutlich kleiner ist, nur ein Zehntel der Masse der Erde hat und dadurch in seinem Inneren, sage ich mal, die Ursache für das Magnetfeld praktisch verloren gegangen ist. Um ein Magnetfeld zu erzeugen, wie auf der Erde, braucht man zirkulierende, leitende Stoffe wie Eisen oder Nickel, die eben dann das Magnetfeld erzeugen, und die sind zum Stillstand gekommen und dann ist das Magnetfeld in sich zusammengebrochen und dann war es das.
Das sagt der Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin, Adlershof, Ulrich Köhler. Herr Köhler, danke, dass Sie bei uns waren, und gern bis zum nächsten Mal hier auf Radio 1.
Natürlich, immer wieder.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch, vielen Dank.
Tschüss.